Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist mir eine Riesenehre, mal wieder hier zu sein, das Wort bringen zu dürfen. Es wird jetzt auch für die nächsten Wochen erstmal wieder das letzte Mal sein. Wer meine Frau kurz anguckt, der wird wissen, warum. In der Jugend geht es zwar noch weiter, also ihr kriegt mich nicht, ihr werdet mich nicht los, aber genau, da nehmen wir uns erstmal ein bisschen raus. Aber umso mehr hört doch heute genau zu, ja. Ich glaube, dass das Wort, was heute dran ist, echt lebensverändernd sein kann. Stefan hat es gesagt, wir sind mitten in der Themenreihe Ich Bin. Und wir haben uns die ganzen Ich Bin-Worte aus dem Johannesbrief angeguckt. Und heute werde ich so ein bisschen den Sack zumachen und ein bisschen zuschnüren, das Ganze und die Themenreihe abschließen. Aber ich dachte mir, wie viel wichtiger ist es, wenn wir jetzt die Themenreihe abschließen, dass wir uns überhaupt mal fragen, warum haben wir diese Themenreihe denn überhaupt uns angeguckt? Und ich habe mich gefragt, warum gucken wir auf diese Ich Bin-Worte? Warum sagt Jesus immer wieder und immer wieder, ich bin, ich bin? Und die Antwort darauf, die finden wir, wenn wir in der Bibel mal quasi auf die andere Seite springen, nämlich ganz an den Anfang in Exodus. Da steht in 2. Mose 3, steht da nämlich, wie Gott selber sich vorstellt. Jesus sagt, er tut nichts, was er nicht den Vater tun sieht. Und dort im Alten Testament stellt sich der Vater selber, stellt sich vor und er sagt zu Mose, ich bin, der ich bin. Und ich habe mir früher immer, als ich das so gehört habe und wenn Leute darüber gepredigt haben, habe ich mir so gedacht, was ist das für eine doofe Antwort? Ich bin. Das ist doch keine Antwort auf die Frage, wer bist du? Da braucht man einen Namen. Muss irgendwas passieren, ja? Aber ich bin. Und heute habe ich es, glaube ich, zumindest ein bisschen besser verstanden. Ich weiß, dass ich bin bedeutet, ey, ich bin's. Ich bin. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der, der da war, bevor alles da war. Ich bin's. Und genau deshalb gucken wir uns auch diese Themenreihe so genau an, weil Jesus sagt immer wieder, ich bin das Brot, ich bin das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin die Tür, ich bin der Hirte, ich habe bestimmt noch eins vergessen, aber auch den Weinstock, das Licht. Vielen Dank. Und so sehen wir, dass Jesus immer wieder sagt, ich bin, Punkt, 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 Punkt. Und Jesus hat keine Identitätskrise in diesen Momenten gehabt. Jesus hat nicht gesagt, heute bin ich Brot, morgen bin ich Tür, so wie wir es heutzutage ja in unserer Gesellschaft ein bisschen erleben. Ja, heute bin ich das, morgen bin ich das. Jesus hat keine Identitätskrise. Jesus weiß ganz genau, wer er ist. Von dem Moment an, an dem er geboren wurde, wusste er, ich bin, der ich bin. Jesus selber wusste ganz genau und er hat damit unmissverständlich ausgedrückt, wer er ist. Denn Jesus ist, genau wie der Vater, der ich bin. Jesus ist Gott. Man kann sagen, David, wie kommst du jetzt auf diese komische Idee? Nur weil jemand sagt, ich bin, heißt es doch nicht, dass er sich mit Gott gleichstellt. Stimmt. Wenn wir uns aber mal die Texte angucken, wenn wir uns mal die Bibel durchlesen und vor allem im Johannesevangelium sehen wir das immer und immer wieder, dann sehen wir ja, wie die Leute darauf reagiert haben, wenn Jesus gesagt hat, ich bin. Und da können wir erstmal direkt reinspringen in Kapitel 5. Da steht in Versen 16 bis 18, steht, von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen. Weil er solche Dinge am Sabbat tat, kann er nur, hat geheilt. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Also für die Juden damals war das keine doppeldeutige Botschaft. Es war ganz klar, was Jesus ausdrückt, wenn er sagt, ich bin. Er stellt sich mit Gott gleich. Und jedes Mal, wenn er gesagt hat, ich bin, hat er gesagt, ich bin, der ich bin. In Johannes 10, Vers 30 bis 33, da geht er noch einen Schritt weiter und er sagt, ich und der Vater sind eins. Also offensichtlich, da kann man es nicht sagen. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und was tun die? So, das ist so ihre Go-To-Move, so was die Pharisäer tun, die heben erstmal einen Stein auf, oder? Ich meine, sie haben ihn nie umgebracht mit dem Stein, aber immer wieder erstmal einen Stein aufheben. Ich und der Vater sind eins. Und von Neuem hoben die Juden Stein auf, um Jesus zu steinigen. Da sagte er zu ihnen, ich habe vieles Gutes getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Jesus ist witzig. Wir steinigen dich nicht wegen einer deiner guten Taten, sondern weil du Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du ein Mensch bist. Also ganz offensichtlich behauptet Jesus immer und immer wieder eine Sache. Er behauptet, ich bin Gott. Er stellt sich immer und immer wieder auf dieselbe Ebene. Warum? Weil er Gott ist. Und in Johannes 8, den könnt ihr euch merken, den Vers, Johannes 8, 58, da sagt er, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, ich bin. Da hat er nicht grammatikalisch irgendwas durcheinander gebracht, sondern er hat ganz klar gesagt, Leute, noch bevor es überhaupt Abraham gab, ich bin. Ich war da, ich bin, ich werde sein, ich bin's. Warum ist das so wichtig? Warum ist das wichtig für uns? Warum ist das generell eine wichtige Aussage? Dass Jesus Gott selber ist. Dass Jesus nicht nur ein guter Mensch war. Dass Jesus nicht nur ein Prophet war oder vielleicht sogar der größte Prophet aller Zeiten. Warum ist das wichtig? Warum beharre ich da drauf und warum möchte ich, dass das die eine Sache ist, die ihr nicht vergesst, wenn ihr hier rausgeht? Warum ist das so wichtig? Wenn wir das ein bisschen zur Seite schieben, dann könnten wir wunderbar mit den Muslimen Gottesdienst feiern, mit Buddhisten, mit Hinduisten, alle sagen, es ist ein guter Kerl gewesen. Dann würden wir sofort mit allen übereinstimmen können. Warum ist es uns so wichtig? Warum ist es mir so wichtig? Komm, David, chill doch mal. Johannes 8, 23 bis 24, das habe ich euch mitgebracht. Da steht, doch Jesus fuhr fort, ihr seid von hier unten. Ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich zu euch gesagt, dass ihr in eurer Sünde sterben werdet. Glaubt an mich als den, der ich bin. Wenn nicht, werdet ihr in eurer Sünde sterben. In anderen Worten, es ist so wichtig, dass du Jesus annimmst als Gott. Es ist so wichtig, dass du ihn annimmst als der ich bin. Weil du sonst in deiner Sünde sterben wirst. Und für die es ganz drastisch brauchen. Hey, wenn du Jesus nicht in seiner Gottheit anerkennst, du wirst in der Hölle landen. Es gibt keine Errettung für dich, weil du wirst in deiner Sünde sterben. Was bedeutet das? Keine Vergebung für deine Schuld. Da ist niemand, der für dich eintritt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass diese wunderbare Botschaft genau das aussagt. Da ist Rettung trotz unserer Schuld. Durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Aber ohne ihn ist ewige Verdammnis. Und das will ich nicht mal 1% schönreden, weil es ist die absolute Wahrheit. Ohne Jesus bist du nicht nur hier auf der Welt schon verloren, du bist für immer verloren. Du kannst ein toller Mensch sein, du kannst viele gute Sachen tun, du kannst grundsätzlich im Frieden mit der Welt leben. Aber Jesus sagt dir, hey, ohne mich, du wirst in deiner Sünde sterben. Du wirst die Sünde, die du auf dieser Welt getan hast, du wirst ohne Vergebung, wirst du sie mitnehmen in den Tod. Und du wirst dafür gerichtet werden. Das ist für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es macht es nicht weniger wahr. Nur Gott kann Sünde vergeben. Gott ist der Einzige, der das tun kann und der es nicht nur tun kann, sondern der es getan hat. Jesus Christus ist der Retter dieser Welt. Und es ist so wichtig, dass wir ihm genau diesen Titel auch geben. Er ist Gott allmächtig. Er ist Retter und Herr. Und ihm gebührt alle Ehre. Ich habe es in den Monaten echt krass erlebt, wie genau diese Wahrheit und andere Wahrheiten aus dem Wort Gottes komplette Gespräche verändert haben. Ich nutze das jetzt immer so ein bisschen so als so ein Türöffner, ist ganz cool. So diesen Jugendpastortitel oder Jugendleitertitel kann ich immer halt sagen, ja, ich bin Jugendleiter und dann, oh ja, was bedeutet denn das? Und dann zack, hast du einen Fuß in der Tür, ja, und bist direkt eigentlich da, wo du vielleicht sonst irgendwie lange brauchst, um hinzukommen. Das trifft jetzt nicht für jeden zu, aber jeder muss so seine Wege finden, wie wir da auch hinkommen. So. Aber für mich ist es echt oft jetzt gewesen, dass ich dadurch auch eine Tür öffnen konnte, in Richtung Gespräche über den Glauben zu führen. Und es ist so heftig für mich gewesen, dass wie oft es wirklich so war, dass die Wahrheiten, die ich reingebracht habe in Gespräche, die nicht von mir kamen, sondern Wahrheiten, ich zitiere wirklich Bibel, meine ich damit, ja. Wenn ich in Gesprächen gesagt habe, ja, okay, so und so, aber weißt du, die Bibel sagt das und das und das und das. Und es war so krass und erstaunlich für mich zu sehen, was das mit den Gesprächen gemacht hat, wie das verändert hat, dass diese Wahrheit dazu geführt hat, dass der Gegenüber von mir einfach anfängt zu flennen. Dass diese Wahrheit den Gegenüber überführt, sodass diese Person sagt so, ich weiß nicht warum, weil ich glaube das gar nicht, aber das, was du sagst, ist wahr. Das hat mir eine Person vor kurzem erst gesagt, weil die Wahrheit, die kommt nicht von mir, das ist nicht mein, ich bin nicht cool, wirklich nicht. Das ist nicht meine Wahrheit. Und selbst wenn es meine Wahrheit wäre, würde sie nichts ausrichten. Aber Gottes Wahrheit ist es. Und Gottes Wahrheit verändert. Deshalb, wir dürfen uns nicht dafür schämen. Leute, hier vorne zu stehen, ist nicht mutig. Oft kommen Leute zu mir, oh ja, David, ich freue mich, dass du predigst, du bist so mutig da vorne und redest und bla. Das ist nicht mutig, vor 300 Leuten, die dieselbe Meinung haben wie ich, irgendwas zu sagen. So, das ist nicht mutig. Hey Leute, wir sind mutig, wenn wir in der Welt, da wo wir sind, mit unseren Kollegen, wenn es uns egal ist, was sie denken, wenn wir die Wahrheit verkünden, weil die Wahrheit verändert. Und wir müssen uns nicht dafür schämen. Wir schämen uns des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung. Und das ist, was wir verstehen müssen. Diese Wahrheit, die kommt nicht von uns, aber diese Wahrheit ist wahr. Sonst wäre es keine Wahrheit. Wir brauchen diese Verbindung zu ihm. Wir brauchen, dass er diese Worte lebendigen Wassers durch uns wirklich fließen lassen kann. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Themenreihe haben. Deshalb war es mir so wichtig, nochmal diesen Punkt einfach anzusteuern. Hey Leute, Jesus ist Gott. Und er ist der einzige Weg. Und wir müssen mit ihm verbunden bleiben. Und genau da, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem heutigen Thema. Weil heute geht es um den Weinstock. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ihr könnt jetzt gerne mal eure Bibeln aufschlagen, das finden wir in Johannes 15. Und wir starten direkt beim Vers 1. Da steht nämlich, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Erstmal bis dahin. Jesus nutzt hier so ein einfaches Bild, was damals noch viel gängiger war als heutzutage, um so eine krass tiefe Wahrheit zu verkünden. Er sagt hier in Vers 4 vor allen Dingen, bleibt in mir. Eine Rebe kann von sich aus keine Frucht bringen. Und wenn wir uns vorstellen, ich bin gestern rausgegangen, wir haben auch ein paar Weintrauben da, habe letztes Jahr übrigens auch Wein damit gemacht. Ich mag Wein gar nicht, aber irgendwie war es cool. Ich wollte schon rausgehen und eine Rebe abschneiden, damit ich die mitbringen kann, aber die sind noch so am Knospen. Das heißt, stellt es euch einfach vor, okay? Stellt euch vor, da ist ein Weinstock und eine Rebe dran, schön grün, und die wird abgebrochen. Und du nimmst dir diese Rebe und du sagst so, komm Rebe, bring Frucht. Und die Rebe, die strengt sich an, aber es passiert nichts. Wenn man sich das so vorstellt, mein Bruder weiß es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr noch also alle, die jetzt unter 30 sind, können sowieso nicht mitreden. Aber wenn ihr noch diese Snickers-Werbung kennt, die ist bestimmt 25 Jahre alt, wo dieser Mann mit Halbglatze vorm Spiegel steht und so, und dann, bing, kennt ihr das noch? Ja, du kennst es. Wir haben uns kaputt gelacht über diese Werbung früher. Funktioniert nicht, hab's probiert. Ja. Aber genauso wenig kann eine Rebe Frucht bringen von sich aus, wenn sie nicht am Weinstock verbunden ist. Genauso wenig wie ein Mann Haare so nachwachsen lassen kann. Muss man in die Türkei. So, wir gehen weiter. Sorry. Wir gehen weiter in der Bibel, Leute. Wir gehen weiter. Wir lesen in den Versen 5 bis 8. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Halleluja. Was Jesus hier sagt, wenn er sagt, ihr könnt ohne mich nichts tun, bedeutet natürlich nicht, dass wir nichts tun können. Also mindestens einmal kann man fast alles tun. So ist nicht. Auf dieser Welt kann man Sachen tun, klar. Aber was Jesus damit meint, ist, ihr könnt nichts tun, was Ewigkeitswert hat, abgetrennt von mir. Ihr könnt nichts tun, was den Schmutz, der auf euch lastet durch eure Sünden, überdeckt. Ihr könnt nichts tun, was diesen Gestank der Sünde, die auf euch liegt, überdecken würde. Ihr könnt nichts von echtem Wert, von ewigem Wert tun. Ohne mich, ohne Jesus können wir es nicht. Selbst die nobelsten Entscheidungen und die besten Dinge, die wir tun können, haben keinen Wert ohne Jesus. Weil es darum geht, wie und aus welchem Motiv und aus welcher Kraft heraus du diese Dinge auch tust. Weil Frucht nicht aus Aktivität entsteht, Frucht entsteht aus dem Bleiben. Frucht entsteht aus dem Verbundensein zum Weinstock selbst, zum Stamm. Ich habe mich echt die ganze Zeit gefragt, was ist diese Frucht? Welche Frucht genau muss man bringen? Also woran erkenne ich denn jetzt, dass ich eine gute Rebe bin? Und ich habe lange die Bibel gelesen und habe gegoogelt und ChatGPT gefragt. Und dann irgendwann habe ich angefangen zu beten. Und ja, die Reihenfolge kann ich nochmal bearbeiten. Aber ich habe angefangen zu beten und es wurde mir so klar. Und ChatGPT und Google und Co. kennen Antworten, klar, aber das war keine Wahrheit. Das war nichts, was mich belebt. Aber im Gebet wurde es zu einem Rema-Wort, ihr Lieben. Es wurde zu einem Wort, was mich persönlich berührt hat. Und es kam so dieser Gedanke, hey, es geht nicht um die Frucht. Es geht um das Bleiben. Der Fokus dieser Bibelstelle ist nicht die Frucht. Der Fokus dieser Bibelstelle ist das Bleiben. Ja, wir bringen Frucht, wenn wir bleiben, aber der Fokus von uns ist das Bleiben selbst. Diese Parabel redet von dieser Verbindung. Das ist, worum es geht. Die Frucht ist durch das Bleiben definiert. Nicht dadurch, welche Frucht sie ist und welches Werk sie hervorbringt, sozusagen. Versteht ihr? Die Frucht ist hier nicht im Zentrum, sondern die Verbindung zum Stamm, zum Weinstock. Darum geht's. Wer in mir bleibt und ich in ihm, sagt Jesus. Es geht um die bleibende Verbindung. Es geht um ein echtes Leben aus Christus. Da habe ich auch noch eine Folie zu. Es geht um eine echte Abhängigkeit von Christus. Es geht darum, dass wir eine Existenz haben, dass unser Leben aus ihm gespeist wird. Wir können viel nach außen hin tun, so wirken, als wären wir eine Rebe, die die Frucht bringt. Du kannst vielleicht sogar den einen oder anderen mit, wenn du Christianese lernst, kannst du vielleicht sogar ein bisschen täuschen, dass du dazugehörst, dass du wirklich glaubst. Aber nur du weißt, ob du wirklich hingegeben bist. Du und der Vater, der Weinbauer. Der Weinbauer sieht sofort, das ist eine Rebe, die keine Frucht bringt. Du selber, du weißt, ob du verbunden bist. Deshalb die Fragen an dich. Bist du verbunden? Bist du wirklich hingegeben? Weil ihr Lieben, darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Das ganze Johannesevangelium dreht sich um diese Nachfolge, um diese echte, wahrhaftige Nachfolge. Und immer wieder kommt es hoch. Bist du wirklich am Weinstock dran? Das ist keine rhetorische Frage. Stell sie dir. Bist du verbunden? Bist du hingegeben? Der Teufel wird dir immer versuchen einzureden, da braucht man doch mehr. Das kann doch nicht sein. Bleib in mir. Ich muss noch das machen, ich muss noch hier und da. Und wenn er das dann nicht über diese Schiene schafft, dann versucht er dir einzureden, du bist nicht gut genug. Du bist nicht am Weinstock. Aber jeder muss für sich selbst diese Antwort haben: Bin ich verbunden? Und eine wichtige Sache dabei ist, guck nicht auf deine Sünde und guck nicht auf den aktuellen Stand, in dem du dich bei bestimmten Dingen, gegen die du aktiv kämpfst, befindest. Okay? Guck nicht darauf. Es geht nicht darum, dass du sagst, ah, aber ich habe noch das in meinem Leben und ich habe noch das in meinem Leben und da versuche ich dagegen zu kämpfen und es klappt irgendwie nicht. Die gute Rebe steht hier in der Bibel. Die gute Rebe, die wird gereinigt. Wisst ihr, wie kraftvoll das ist? Es ist so kraftvoll, weil Jesus sagt damit, selbst wenn du eine Frucht bist, die nach außen dreckig ist und jeder Normale, der nicht so viel damit zu tun hat, würde vielleicht hingehen, oh, die ist ja dreckig und wird sie abschneiden und genauso mit den Früchten zusammen wegschmeißen, die keine Frucht bringen, mit den Reben, die keine Frucht bringen. So ist doch der Weinbauer, der Vater selbst, ist der, der diese Rebe sieht und sagt, du bist zwar dreckig, aber ich mach dich sauber. Ich bin der, der dich sauber macht. Du bist eine Rebe, die Frucht bringt. Lass dir da nichts Falsches einreden. Aber du brauchst Reinigung vom Vater. Vielleicht brauchst du sogar, dass er dich zurückstutzt. Das Wort Kateiro, das ist das griechische Wort, was dafür für Reinigen benutzt wird, sagt nämlich ganz genau das aus. Es bedeutet zu reinigen, aber gerade bei Pflanzen und sowas bedeutet es dieses Zurückschneiden. Pflanzen brauchen das manchmal, dass man sie zurückschneidet, damit sie noch mehr Frucht bringen. Der echte Nachfolger Christi, der wird immer wieder neu gereinigt und zurechtgeschnitten, damit er mehr Frucht bringen kann. Wenn du dein Leben ernsthaft Jesus gibst, dann ist das Erste, was passieren wird, dass er mit dem Messer kommt, dass er zurechtschneidet. Dass er stutzt. Er zeigt auf Dinge, die er abschneiden möchte. Er zeigt auf das, was er reinigen möchte. Und ich weiß das auch aus persönlicher Erfahrung, das ist manchmal schmerzhaft. Wenn Gott uns erzieht, Sachen aus unserem Leben entfernt, damit wir besser wachsen, damit wir mehr Frucht bringen können, dann kann das auch schmerzhaft sein. Aber der Mensch, der Gottes Wahrheit wirklich angenommen hat, der will das. Der will nicht, dass irgendetwas da ist, was unser Wachsen hindert. Deshalb ist die Frage, die ich dir heute Morgen auch stellen möchte. Was machst du, wenn der Heilige Geist Dinge an dir konkret anspricht, die vielleicht sogar schmerzhaft sind, loszulassen? Wie reagierst du da? Was machst du, wenn du Not erfährst? Was machst du, wenn Leute dich verlassen, wenn du verfolgt wirst für deinen Glauben? Oder vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, was machst du, wenn Krankheit oder Verlust in dein Leben kommen? Was tun wir in diesen Fällen mit unserem Gott? Kann es sein, dass Gott uns durch Krankheit, Verlust, durch diese Dinge zurechtschneidet? Natürlich kommt keine Krankheit von Gott, versteht mich nicht falsch. Aber du kommst theologisch ganz schnell an dein Ende oder sogar in Verzweiflung und in Anzweifeln, wenn du Gott gleichsetzt mit Segen und Gesundheit. Unser Gott ist so viel größer. Und die Entscheidung, das ist das Wichtige, die Entscheidung, unseren Willen unter Sein zu setzen, selbst wenn das für uns so etwas bedeutet, selbst wenn es für uns Leiden bedeutet, das ist das, worauf es ankommt. Sonst landest du ganz schnell in Selbstmitleid, fängst ganz schnell an, Gott anzuzeigen für gewisse Dinge. Aber Gott, ich bin doch jeden Sonntag in der Kirche. Wie kannst du? Das ist total menschlich und gerade Leiden und Verlust, ich will das nicht runterreden, okay? Versteht mich nicht falsch, wenn du da drin steckst, das ist total menschlich und das ist, es ist etwas, wo Gott doch sagt, er verspricht uns, dass er dabei ist. Aber es ist eine Eigenschaft, die von großer Verbundenheit zeugt, wenn wir in diesen Situationen sie Gott geben können und ihm danken können dafür, dass er uns da durchträgt. Ihm danken können, dass er in diesen Zeiten mit uns dabei ist. Wenn wir uns den, er wurde selber so genannt von der Bibel, wenn wir uns den größten Propheten angucken, Johannes der Täufer. Wenn wir uns den angucken, den, der Jesus begrüßt hat mit, siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, die Sünde der Welt wegzunehmen. Niemand hat es ihm gesagt, so, sondern er hat ihn gesehen und sagt, siehe, Gott hat es ihm offenbart. Wenn wir sehen, dass dieser Mann später im Gefängnis ist und wirklich leiden musste und selbst dieser Mann anfängt zu sagen, hey, Jünger, geht mal und fragt vielleicht mal, ob Jesus wirklich der Messias ist. Hey, wenn wir das sehen, dann müssen wir auch wirklich da verstehen, das ist menschlich. Es ist auch menschlich, Sachen anzuzweifeln. Aber ich sage euch oder ich rufe euch zu, wir haben die Möglichkeit, auch in Not, in Leid, vor allem darin, daraus zu wachsen. Und Gott kann es absolut nutzen, um uns weiterzubringen, um dieses Fundament mit ihm zu stärken. Deshalb, wenn du in so einer Situation stehst, gib sie Gott. Ich bin nicht drin, ich weiß, man kann sagen, du weißt nicht, von was du redest, was ich durchmache. Ich sag's dir, gib sie Gott. Er weiß es. Ich weiß es wirklich nicht, aber er weiß es. Und er hilft dir. Jakobus 1, Verse 2 bis 4 sagen genau das. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Als gute Rebe kannst du Gott über deine Situation stellen. Du kannst ihm komplett vertrauen. Und du kannst sein Zurechtschneiden willkommen heißen. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, aber nicht in meiner Privatsphäre, nee. Wie im Himmel, so auf Erden, so in meinem Leben. Dein Wille geschehe. Und sein Wille ist der einfach absolute Wille, der über allen anderen steht. Ist der beste Wille. Deshalb, wir können ihm vertrauen. Denn wen der Herr liebt, steht in Hebräer 12, Vers 6, den züchtigt er. Noch viel härter steht, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Also ihr lieben Frauen, ihr seid da gut raus, aber uns Männer... Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich habe Jungs und ich habe auch ein Mädel. Jungs brauchen es auch, oder? Also, wir brauchen es. Er schlägt dir den Sohn, den er annimmt. Ey, mit Gott wirst du Frieden haben, der deinen Verstand übersteigt. Das ist etwas, was du kriegen kannst, immer zu jeder Zeit. Du kannst kriegen von ihm, dass er dir in dein Herz diese absolute Gewissheit von der Rettung gibt. Du kannst es kriegen, dass er dir diese Gewissheit von absoluter Rettung und Vergebung von Schuld gibt. Das ist etwas, was wirklich möglich ist mit Gott. Aber gleichzeitig, wenn Christus leiden musste, müssen wir es auch. Das heißt, ja, immer ewiger Frieden, aber uns wird nie versprochen, dass es uns super gut geht als Christ. Das Coole ist, selbst wenn es uns nicht gut geht, dann führt es zu unserer Stärkung, zu unserer Standhaftigkeit, zu unserer Erbauung. Und wir können in allem ihm die Ehre geben. Und das führt wieder dazu, dass du selber deinen Stolz abgibst, dass du dich selber wieder neu positionierst und genau weißt, hey, ich bin hier, ich bin Mensch. Aber du bist Gott. Und du weißt schon. Und wir dürfen ihm vertrauen. Ich will diesen Punkt echt pushen heute, damit hier niemand rausgeht und keine Antwort auch auf diese Frage hat, wie sehr bin ich hingegeben? Weil in Johannes 6, da können wir davon hören, wie Jesus, also kurz vorher hat er die 5000 gespeist, Riesenmenschenmenge folgt Jesus, alle feiern Jesus, Jesus ist der Star, ja. Und in Johannes 6 fängt Jesus auf einmal an zu predigen und er redet darüber, esst mein Fleisch, wer nicht mein Fleisch isst und nicht mein Blut trinkt. Und die Leute denken so, was ist das für ein Weirdo? Und viele, sagt die Bibel, viele zogen sich zurück von ihm. Hey, die Leute, die sehen diese 5000 Menschen, die gespeist wurden, die sehen die Kranken, die geheilt wurden, die Lahmen, die gehen und sie kommen in Scharen und sie folgen und sie wollen, ja, Jesus. Aber selbst das ist keine echte Hingabe. Weil sobald irgendetwas sich ihnen in den Weg steht, sobald Verfolgung da ist, sobald irgendwas nur auch nur von Jesus gesprochen wird, was nicht mit dem übereinstimmt, was sie denken. Ciao. Sie drehen sich um und sie gehen weg von ihm. Und viele zogen sich zurück. Johannes 6, Verse 63 bis 66. Menschen folgen wegen Wundern, Menschen folgen wegen dem, was Jesus für sie tun kann. Aber glaubst du, egal was kommt? Vertraust du, egal was kommt? Das ist keine Sache, die oft gepredigt wird. Aber das ist die absolute Wahrheit. Hey, wir glauben nicht, weil er uns versorgt. Wir glauben nicht, er tut es. Leute, er segnet, natürlich. Er heilt, natürlich. Leute, ich habe gesehen, wie Lahme ausstehen, wenn wir beten. Ich habe gesehen, wie verkrüppelte Rücken, versteifte Rücken sich komplett wieder aufknacksen und die Person springt rum. Ich habe Sachen gesehen. Ich habe einen stummen Jungen Jesus schreien hören. Unser Gott heilt, absolut. Aber was, wenn er es nicht tut? Glaubst du, egal was kommt, wenn die Wunder ausbleiben? Das Johannesevangelium, das redet immer wieder darüber, dass es eine echte, eine wahrhaftige Nachfolge braucht. Und dieser Ruf nach wahrer Nachfolge ist so laut in diesem Buch zu hören. Nach echter Jüngerschaft. Und dieses Gleichnis, das zeigt, dass es damals, dass es jetzt und dass es für immer Leute geben wird, die nach außen hin eine Rebe sind, die am Weinstock dran ist. Es sieht so aus. Sie bringen aber keine Frucht. Und das Schlimme ist, was mit denen passiert, ist, dass der Weinbauer kommt und er schneidet sie ab und er kehrt sie zusammen und er schmeißt sie ins Feuer, weil sie nie wirklich mit dem Weinstock verbunden waren. Sie sahen nur so aus. Und es gibt diese Judasreben. Ich habe es mal Judasrebe genannt. Weil Judas war genau das. Er ist Jesus gefolgt. Er war einer seiner Jünger. Er hat die Wunder erlebt. Ey, er hat Dämonen ausgetrieben. Er ist auf Missionen gegangen. Er hat erlebt, wie Gottes Kraft durch ihn gewirkt hat. Ihm wurden sogar die Füße gewaschen von Jesus selbst. Nach außen hin hätte niemand gezweifelt, dass er eine Rebe ist, die Frucht bringt. Sogar als Jesus den Jüngern sagt, hey, einer von euch wird mich verraten. Das fangen sie alle an und sagen, Herr, bin ich es, Herr, bin ich es. Es war nicht so, dass jeder wusste, der Judas ist es. Heute wissen wir es, aber damals war das nicht so. Sie dachten alle so, nein, wer wird ihn verraten? Bin ich es? Keiner wusste es, weil er nach außen hin genauso aussah wie alle anderen Jünger. Und so kannst auch du ewig lang in der Gemeinde sein. Du kannst ein gutes Leben führen. Du kannst trotzdem eine Judasrebe sein. Und das lässt mein Herz anfangen zu brennen. Und ich möchte nicht, dass eine Person das erlebt, dass sie vor dem Schöpfer steht und er sagt, wer bist du? Ich habe dich nie gekannt. Nicht morgen, heute. Heute ist der Tag der Hingabe. Es ist nicht mein Wort, was euch berührt. Wenn es euch berührt, es ist der Heilige Geist, es ist Jesus, der euch anklopft an eurem Herzen. Und ich stelle euch die Frage, bist du hingegeben? Bist du hingegeben? Und wir wollen in den Lobpreis gehen, deshalb ihr könnt auch gerne jetzt schon mal aufstehen mit uns, mit mir. Aber lass mich diese Frage über dich ausrufen und ich bitte dich, forsche nach. Und egal wer du bist, egal was du denkst, was für ein Status oder wem du hier irgendwas beweisen sollst oder nicht, wenn du hingegeben sein möchtest, aber aktuell weißt, du bist es nicht, komm nach vorne. Knie dich hier hin. Knie dich hier hin. Es geht nicht darum, natürlich kannst du auch auf deinem Platz Gott erleben, aber es ist ein Zeichen, diesen Körper zu bewegen und zu sagen, ja, ich gehe nach vorne, ich komme nach vorne und ich sage, ob es neu ist oder zum ersten Mal in deinem Leben, komm nach vorne, knie dich hier hin und gib Jesus dein Leben und gib's ihm vollständig, volle Hingabe. Er braucht volle Hingabe von uns. Ihr könnt jetzt schon nach vorne kommen, auch während ich rede. Wenn es auf deinem Herzen ist, warte nicht, okay? Heute ist der Tag der Hingabe, komm hier nach vorne. Wenn du Sünde bekennen willst, wir werden das Gebetsteam da haben. Wenn du Sünde bekennen willst und Gebet brauchst, komm gerne dahin zum Gebetsteam. Aber, und wenn du hingegeben bist, aber du sagst, ich brauche den Heiligen Geist. Ich will auch, dass Früchte wie die Früchte von denen oder die Frucht des Geistes, von der geredet wird in der Bibel, möchte ich empfangen. Ich möchte sehen, wie sich mein Leben verändert durch die Kraft des Geistes. Dann komm nach vorne. Dann komm nach vorne und wir werden auch hier, ich werde gleich rumlaufen, die Leute, die Bescheid wissen, die wissen Bescheid, dass sie auch beten sollen. Ja, kommt nach vorne. Gebt euer Leben Jesus hin, voll und ganz. Und die, die den Heiligen Geist empfangen wollen, kommt nach vorne. In Lukas 11, Gott macht es sehr leicht. Er sagt, wenn du mein Kind bist und wenn du mich bittest. Das sind die beiden Voraussetzungen, die es gibt, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und wenn du hier nach vorne kommst und hingegeben bist, du wirst den Heiligen Geist empfangen. Deshalb, wenn du das möchtest, komm genauso nach vorne. Wir werden für dich beten, wir werden Hände auflegen. Und ich weiß, dass der Heilige Geist dich berühren wird heute. Wenn du neuen Schwung brauchst von ihm, komm nach vorne. Wenn du Krankheit hast, wenn du Gebet brauchst, komm nach vorne. Aber such's nicht hier bei uns, such's nicht bei den Leuten, die hier rumlaufen werden, sondern such's bei dem Vater. Schau ihn an. Und du wirst empfangen, weil er nicht enttäuscht. Du wirst empfangen, weil der Vater nicht enttäuscht. Amen.